2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht. Ah, Ballinger! Ja!
Moin. Wir haben Sonntag, den 11. April 2021. Es ist wieder mal circa 6 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton mit Bobby nach dem Spiel Erzgebirge Aue gegen FC St. Pauli, welches gestern Mittag 1:3 für unsere braun-weißen Jungs endete. Zweimal traf Zander und einmal Salazar, bevor Testroth noch kurz vor Ende den Ehrentreffer gemacht hat. Heute wieder mit dabei ist Tobias. Moin Tobias.
Hallo und Glück auf.
Na, wie geht's dir denn nach gestern? Das ist ja erstmal die wichtigste Frage.
Danke der Nachfrage. Also ich nehme das mit Fassung. Also ich muss sagen, dass es am Ende so deutlich wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hatte schon es war ja so, das erste Tor von Zander. Ich war nur ganz kurz auf der Toilette, weil ich das immer so mache, bevor die Spiele beginnen. Und ich kam zurück und wir lagen schon zurück und als wir dachten, oh, es wird ein schwieriges Spiel werden, und so ist es dann am Ende auch gekommen, aber ich sehe es am Ende sportlich, weil Aue ist gerettet, Pauli ist jetzt auch gerettet, alles gut. Glückwunsch nach Pauli.
Dankeschön, wir können ja einmal einen kleinen Vorgriff noch aufs Spiel. Fandst du denn, also wenn man sich die ganzen Chancen anguckt, da gehen wir gleich nochmal genau drauf ein, das hätte auch noch deutlicher ausgehen können, oder siehst du was anders?
Ja, also ich glaube, erstens von den Expected Goals ist es ja sehr deutlich gewesen. Ich glaube 2,8 zu 1 noch etwas. Und am Ende ist es gnädig gewesen, weil es hätte auch gut 1:4 oder 1:5 ausgehen können.
Ja, das sehe ich ähnlich. Wie, du hast ja gerade schon erzählt, hast du das Spiel zu Hause über den Fernseher verfolgt oder wie hast du geguckt?
Genau, über den Fernseher habe ich diesmal verfolgt, habe schon auf meiner Couch gesessen und habe dann das Spiel verfolgt, sozusagen in der Konferenz aber, einfach zu sagen, weil ich da auch noch das andere Spiel noch mit sehen wollte. Also es war ganz angenehm gestern, das zu verfolgen.
Ja, ich gucke manchmal nur Konferenz, wenn wir mal wieder gegen den Abstieg spielen und ich so nervös bin, dass ich mir das ganze Spiel nicht alleine angucken kann.
Das kann ich gut nachvollziehen, das mache ich ganz genauso.
Wir hatten ja vor dem Spielgespräch schon einmal über das Thema Hygienekonzept gesprochen. Mhm. Es war auch eigentlich so, dass ich sozusagen fürs AFM-Radio ins Erzgebirge fahren sollte, um dort das Spiel zu reportieren. Das ist aber flach gefallen, weil wir oder weniger Presseleute ins Stadion durften und auch ein, zwei Fotografen, die immer so nett sind und uns die Bilder für den Millern-Ton bereitstellen, die durften auch nicht ins Stadion. Was man auch so im Fernsehen gesehen und gehört hat, waren grundsätzlich auch weniger Leute im Stadion. Wir hatten ja gesprochen, dass ihr da eine Strafe über 15.000 Euro bekommen hattet, aber es wirkte auch so, oder was man jetzt mitbekommen hat, dass auch vielleicht ein Teil der Strafe war, dass weniger Leute ins Stadion durften.
Definitiv, das haben wir ja auch gestern in unserem Podcast in den zwei gekreuzten Mikros so besprochen. Ich weiß gar nicht, ob das Thomas oder Martin gesagt hatte, dass definitiv auch ein Teil der Bestrafung gewesen sein soll, dass tatsächlich noch weniger Leute ins Stadion gehen durften. Also dass sie praktisch dann noch mehr die Zügel angezogen haben.
Ja, das merkt man ja auch diesen Spieltag. Kiel gegen Regensburg, Fürth gegen Sandhausen und Düsseldorf gegen Karlsruhe, die sind ja schon Corona-bedingt alle ausgefallen. Ich glaube mal, deswegen wird in der Hinsicht auch noch mal mehr drauf geachtet.
Genau, aber vom Verein selber, also sie haben sich auch zu der Bestrafung jetzt nicht nochmal weiter geäußert. Also ich glaube, sie haben das jetzt einfach akzeptiert und bezahlen das jetzt oder lassen das extern bezahlen. Insofern, ich glaube, man hat jetzt auch in Aue, nachdem man da wütend auf den Boden gestampft hat zunächst, da auch seine Lehren draus gezogen.
Ja, denn kurz vor Anpfiff habe ich noch ein Plakat, was von euren Spielern hochgehalten worden ist, gesehen mit "Bleib tapfer, kleiner Erik". Kannst du uns da ein bisschen aufklären, was für einen Hintergrund das hat?
Genau, der Erik, das ist ein dreijähriger Junge, der leidet an Leukämie. Das ist Blutkrebs, das ist eine furchtbare Erkrankung. Und es geht halt darum, einerseits möchte der Verein Solidarität mit diesem Jungen ausdrücken, andererseits kann auch für die Familie gespendet werden. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es da jetzt einen direkten Zusammenhang gibt über das DKMS. Hat sich auch Aue mit beteiligt sozusagen an der Aktion Stäbchen rein, Spender sein. Also sozusagen, um sich typisieren zu lassen, um dann praktisch Leukämie-Patienten zu helfen, falls es da ein Match geben sollte.
Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Aktion.
Na.
Dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Bei den Aufstellungen war eigentlich alles so wie, oder war relativ normal, so wie wir es erwartet haben. Bei St. Pauli war es die gleiche Elf wie letztes Spiel mit Zander hinten rechts und Zwickeller wieder in der Innenverteidigung. Und bei
Ja.
euch waren auch zumindest personell keine großen Veränderungen oder Überraschungen, oder?
Naja, also man muss sich schon fragen, also unsere Personaldecke, die ist ja sehr dünn, dass man jetzt einen Philipp Riese jetzt hat wieder direkt in die Anfangsformation gestellt. Das ist, wir hatten aber halt auch keinen anderen, weil der hatte ja sich einen, hatte sich eine schwere Knochenverletzung. Ich glaube, der hatte einen Schien- und Wadenbeinbruch, sich vor 11 Wochen zugezogen und dann stand jetzt wieder sofort in der Startelf. Weil ja auch Gnajatic ja gesperrt war. Und daneben stand halt eben Samson, der eigentlich jetzt kein Spieler so für die erste Elf ist, sozusagen. Also ich glaube, diese, und dadurch waren wir auch im Mittelfeld im Laufe des Spiels auch relativ schwachbrüstig.
Da erst einmal großen Respekt an eure medizinische Abteilung. Ich hatte auch mal einen Schien- und Wadenbeinbruch. Damit bin ich ein Jahr lang ausgefallen.
Oha.
Das, glaube ich, 11 Wochen fast schon eine Wunderleistung.
Ja.
Ja, dann das Spiel ging los. Du warst noch auf Klo und dann hat es schon das erste Mal richtig, richtig gezappelt.
Ja.
Das hatten wir ja auch oder kurz thematisiert, dass wir seit der Rückrunde oft früh in Führung gehen und da schnell Druck machen. Das lief für euch ja gar nicht so wie geplant, würde ich mal sagen.
Nee, gar nicht. Also ich glaube, gerade durch Gedor Bousman sozusagen, es hat er, glaube ich, Burgstaller nicht zu fassen gekriegt, hat ihn halt gefoult. Also allein dieser Punkt ist total unnötig. Dann gab sozusagen an den Freistoß auf den zweiten Pfosten. Samson läuft rein und praktisch in dessen Rücken läuft halt praktisch Sander mit rein und köpft das dann. Und das geht ganz klar auch auf Samsons Kappe, also bei dem muss er irgendwie rausschlagen, den muss er zur Ecke klären, aber es kann natürlich nicht sein, dass Zander sozusagen ihm sozusagen im Rücken wegläuft.
Ja, und auch wenn Freistoß aus dem Halbfeld noch einmal kurz vorm Fünfer aufkommt und da kein Abwehrspieler oder kein Torwart ist, ist das auch nie ein gutes Zeichen für die Mannschaft, die den verteidigen muss. Und auch bei der Entstehung des Freistoßes, das war auch das, was Dirk Schuster in der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen hat, dass das oder die Situation eigentlich sinnbildlich für das ganze Spiel war, was alles schiefgegangen ist. Weil wenn Erzgebirge Aue mal den Ball gewonnen hat, dann war die Ansage vom Trainer nicht durchs Zentrum spielen, weil St. Pauli da im Gegenpressing so stark ist. Genauso ist es dann aber gekommen. Aue hat den Ball erobert, in die Mitte gespielt, dann hat St. Pauli im Gegenpressing zurückgeholt und dann nach außen gespielt, wo das Foul war. Du meinst schon mal, dass Aue öfter Probleme hat, wenn es ein Gegner ist, der relativ hochpresst, aggressiv spielt oder auch ein gutes Gegenpressing hat.
Genau. Das hat sich ja jetzt hier in beeindruckender Weise gezeigt.
Dann fehlen da einfach die spielerischen Mittel, sich aus so einer Situation spielerisch zu lösen, oder?
Ich denke schon. Also du brauchst ja eigentlich so ein Gegenpressing, überspielst du ja eigentlich ganz gut durch lange Diagonalschläge oder durch das Überspielen der Linien. Was auf gar keinen Fall passieren darf, dass du dich da halt treiben lässt oder dass sozusagen der unter Druck gesetzte einfach gar nicht weiß, wo er hinspielen soll. Und das ist ja in dem Fall ja einfach passiert. Und ich glaube einfach, dass aktuell das kreative Moment einfach auch fehlt, um das einfach ein Stück weit zu lösen.
Ja, dann war es aber am Anfang nicht so, dass wir, wie vielleicht Großteils des Spiels, ein Spiel auf ein Tor war, weil in der Anfangsviertelstunde hattet ihr auch noch zwei gute Chancen. In der 4. Minute hattet ihr noch eine Doppelchance mit Terstroth und Nazarov, die Stojanovic zweimal hält. Und ich glaube, in der 12. oder so hatte Terstroth auch noch mal eine gute Chance, wo Stojanovic vorher den Ball noch mal wieder fallen lässt oder nach vorne tropfen lässt. Also an sich, wenn wir mal das frühe Tor rausnehmen, seid ihr ja eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen.
Aue-typisch sind wir eigentlich reingekommen. Das heißt, also Aue spekuliert ja eigentlich auch immer auf das frühe Tor. Und wenn Aue erstmal das frühe Tor macht, dann ziehen sie sich meistens zurück und lassen dann die Leute kommen. Und die pressen dann auch erst relativ spät, also erst so im Mittelfeld oder wenn nicht sogar erst in der Abwehr selber. Also von dahin gehen ist das ja eigentlich auch das Aue-Spiel. Und wenn aber Aue halt früh ein Gegentor kriegt, dann ist halt ihre gesamte Spielidee hin.
Ja, gab es auch noch in der Anfangsviertelstunde wieder einen Freistoß aus dem Halbfeld und da war auch schon wieder auffällig, dass die meisten Ecken und Freistöße alle auf den zweiten Pfosten geschlagen worden sind von St. Pauli. Ich glaube, es hatte Timo Schulz, ich weiß nicht, ob es auch auf irgendeiner Pressekonferenz gesagt, dass sie sehr viel Zeit in die Standards investieren, aber es noch nicht so viel Ertrag erbracht hat. Aber es ist auf jeden Fall jedes Mal immer ein klares System oder ein Schema zu erkennen, wie man bei Standardsituationen zum Tor kommen möchte. Ich fand eine Situation noch relativ witzig, und zwar ein Schuss von Marmoush, der relativ knapp übers Tor geht, aufs Tornetz geht, aber
Ja.
den Martin Mennel mit seinen 300 Zweitligaspielen sehr lässig einfach nur übers Tor guckt, als wenn es fast gar nichts gewesen wäre.
Ja, das ist typisch Martin Mennl. Also wir sagen immer auch gerne, also zu mir, ich sage, meine Kumpel sagen immer, Martin Mennl guckt die Bälle vorbei.
Ja, ich fand, das sah sehr schön aus. Da hat man seine ganze Erfahrung und Klasse gesehen. Ich hatte gerade nochmal nachguckt, er hat einen Vertrag bis 2022. Der wird aber bestimmt zeitnah, wird es da nochmal Gespräche geben oder wird verlängert werden, oder?
Definitiv, also davon ist auszugehen.
Okay, dann grundsätzlich die erste Halbzeit, ich sag mal nach der ersten Viertelstunde, die noch relativ ausgeglichen war, fand ich schon, dass St. Pauli sehr feldüberlegen mit Ballbesitz, zielstrebig, viele Chancen hatte. Oder siehst du das irgendwie anders?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, das Momentum lag eigentlich jetzt fast nur bei Pauli. Also ich glaube, zum Ende der ersten Halbzeit kam dann auch noch mal ein bisschen besser auf. Ich glaube, auch am Ende der ersten Halbzeit waren auch die Expected Goals noch relativ ausgeglichen. Also die drückende Überlegenheit kam ja tatsächlich erst in der zweiten Halbzeit zustande.
Ja, es war noch eine relativ gute Chance, hattet ihr in der 41. von Strauß, wo Terstroth ihn mit dem schönen gelupften Ball in Szene
Ja.
setzt. Das sag mal, das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit gewesen, für euch ins Spiel zurückzukommen, nach unserem sehr guten Zeitpunkt fürs erste Tor. Wenn ihr kurz vor der Halbzeit da das 1-1 gemacht hättet, wäre die zweite Halbzeit vielleicht nochmal ein bisschen anders gelaufen.
Definitiv. Also bei Testro, das ist mir doch gestern aufgefallen, obwohl das echt ein relativ schlechter Passgeber hat er doch echt Spielmacherqualitäten.
Und ich finde, man hat auch sagen, tr trotzdem auch in diesem Spiel, ich glaube, 12 Tore hat er jetzt nach diesem Spiel schon seine Wichtigkeit gesehen, weil eigentlich jede gefährliche Aktion oder jede Chance, die er hattet, auch wenn es nicht ganz viele waren, war Terstroth irgendwie beteiligt mit entweder einer Vorlage oder dass er den Abschluss hatte.
Genau, das definitiv. Es ist ein sehr wichtiger, also es ist ein Top-Stürmer für die zweite Liga, weil der einfach auch so bullig ist. Also ist eigentlich so, früher hätte man gesagt, das ist so ein klassischer Sturmtank. Der kann sich durchsetzen, der kann aber auch wie eine Wand agieren praktisch im Strafraum und er kann halt auch mal Bälle festmachen. Also der ist für Aue fast noch wertvoller oder noch wichtiger als Krüger. Denn Krüger kann nur deswegen so gut sein, weil er halt eben einen Testro an seiner Seite hat.
Ja, ich fand auch noch relativ interessant, was Dirk Schuster zu den Stürmern von St. Pauli gesagt hat, oder die Zusammenstellung, dass mit Burgstaller, Schiri und Marmoush, dass da relativ viele Sachen vereint sind, mit dribbelstark, technisch stark, mit Burgstaller ein bisschen körperlicher, Tempo alles dabei, das zeigen bei uns vorne diese Dreier-Zusammenstellung, relativ viele Sachen vereint, und dass es auch schwer ist, sich als Abwehr darauf sagen, alles wegverteidigen zu können, weil die so relativ viele Sachen miteinander vereinen.
Das sehe ich ähnlich, genau. Also ist ja so ein bisschen, also allgemein ist Pauli im Gegensatz zu Auer einfach auch die technisch wesentlich versiertere Mannschaft und auch taktisch, gut, taktisch stärker, das weiß ich jetzt nicht, aber sie sind von den Einzelkönnern und auch von der Technik einfach nochmal eine Schublade besser als Auer.
Ja, zur Halbzeit gab es keine Wechsel, und dann ging die zweite Halbzeit eigentlich so los, wie die erste angefangen hat. Und zwar mit einem relativ frühen Tor für St. Pauli. Da fand ich relativ auffällig, dass Burgstaller schon relativ viel Zeit hat im 16er, sich den Ball einmal anzunehmen, nochmal draufzutreten, rumzugucken und den dann zurück zu Salazar zu legen. Es
Ja.
darf, glaube ich, eigentlich nicht sein, dass man als Stürmer mehrere Kontakte ohne richtigen Gegnerdruck im 16er hat.
Genau, da standen ja auch drei Leute drumherum. Also ich habe das auch gesehen. Ich habe gesagt, Mensch, wann klären Sie es denn? Und was einfach passiert ist, bei der Burgstaller einfach auch so eine Persönlichkeit ist, der auch bekannt ist, hat er einfach ganz viele Verteidiger auf sich gezogen, wobei ihn ja keiner wirklich angegriffen hat. Und dadurch ist ja sozusagen auch der Raum für den Salazar ja entstanden, weil der spielt ihn ja zurück und Salazar ist dann ja vollkommen frei und knallt das Ding dann rein. Mendel sieht ihn, glaube ich, noch relativ spät. Also muss man halt auch sagen, das ist vermeidbar.
Ja.
Also aus Auer Sicht absolut vermeidbar gewesen.
Ja, und ich finde, das zeigt auch, dass es vermeidbar ist, aber dann sagen auch die Qualität, die St. Pauli in der Rückrunde oder dieses Jahr hat, dass sie, wenn sie dann mal relativ frei aus 17, 18 Meter oder 16 Meter zum Abschluss kommen, dass der halt auch dann echt reingenagelt wird.
No.
Und dann ein paar Minuten später, ich weiß gar nicht mehr genau welche Minute, das 3-0, was eigentlich sehr identisch mit dem 1-0 war.
Genau, das war ja, es war ja genau, das heißt, war wieder Schlag aus dem Halbfeld auf den zweiten Posten. Sander läuft rein, diesmal lässt ihn aber Hochscheid gewähren und er macht ihn, glaube ich, wieder mit dem Kopf. Also es war theoretisch 1-1 zu 1 das gleiche, bloß jetzt mit einem anderen Protagonisten, also Hochscheid statt Samson.
Ja, Dirk Schuster hat auch in der Pressekonferenz nur ein bisschen ironisch dazu gesagt, wenn man das in der Halbzeit anspricht und es das gleiche Tor nach dem Standard genauso wieder fällt, dann weiß er auch nicht mehr so ganz genau, was er machen soll oder was da alles schiefgelaufen ist.
Definitiv.
Wie war denn dein Gefühl nach dem 3-0? Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, habt ihr einmal, ich glaube sogar gegen den HSV, ein 3-0 noch zum 3-3 gedreht. Aber hattest du irgendwie noch das Gefühl, dass da was geht, oder war da für dich schon klar, dass da heute Ende ist?
Na, das, eigentlich war mir schon nach dem 2:0 klar, dass hier der Ofen aus ist. Also das lässt sich auch relativ gut erklären. Einerseits halt durch dieses wirklich sehr gute frühe Angriffs- bzw. Gegenpressing in Kombination mit dem echt schlechten, also auch für einen Zweitligaverein schlechten Passspiel von Aue. Ich habe mal geguckt, also der beste Passspieler von Aue ist Martin Mennel gewesen, was schon mal ein bisschen komisch ist als Torwart. Und dann kommt Sören Gonte mit 71%, oh nee, da kommt gerade mal John Patrick raus mit 81%. Und dem gegenüber haben wir natürlich einen Philipp Ziyech mit 94%, Rico Benatelli mit 91%, dann, oh Gott, Cvicala mit auch 91%, Paccarada mit 2%. Also man hat also praktisch gesehen, bis zum Strafraum sagt er, dass das bei Aue noch gut ist, aber sobald es in diese gefährlichen Zonen ging, ist passtechnisch überhaupt gar nichts gegangen. Und ich fand auch, dass Aue auch nicht gut gekämpft hat. Also es ist allgemein so ein Aue-Problem diese Saison, dass sie relativ schwache Zweikampfwerte irgendwie haben. Und insofern war mir auch klar, da war wenig Aufbäumen, da war wenig zu sehen, was irgendwie für den Aue-Sieg hätte sprechen können. Und dass dann Testrot am Ende das Ding noch macht durch eine schöne Einzelleistung, war mir aber auch klar. Wir haben ja zwar das 1 zu 3 gemacht, aber da wird sich jetzt nichts mehr dran drehen, weil einfach auch Pauli viel ballsicherer war, im Mittelfeld wesentlich präsenter und im Kopf einfach scheinbar auch viel, viel frischer.
Ja, Dirk Schuster hatte nach dem Spiel auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass die Mannschaft sich nicht aufgegeben hat. Würdest du das? Es klang eher so, als wenn du das nicht unterschreiben würdest.
Naja, sie nicht aufgegeben, das ist also, sie haben jetzt nicht die Köpfe fallen lassen, aber sie haben jetzt auch nicht die letzten Briketts jetzt nochmal reingeworfen. Also da war jetzt nicht der unbedingte Wille zu erkennen, sondern es ist so ein bisschen so ein Auer Ding. Wenn man, die sind jetzt durch und da fällt Auer meistens ein bisschen ab. So, da haben wir so diesen Sommerfußball so ein bisschen. Und wir haben das schon mal gehabt, vor, glaube ich, 2 Jahren war das. Da hatten wir auch zum gleichen Zeitpunkt 37 Punkte und haben dann die letzten 8 Spiele verloren und mussten dann am Ende in die Relegation rein. Also von dahin gehen, puh, also sie haben sich nicht aufgegeben, sie haben aber auch jetzt nicht nochmal alles reingeworfen.
Ja, ich habe das zu Zeiten, wo Markus Kaczynski noch der Trainer von St. Pauli war, immer gesagt. Da waren wir auch einmal, ich glaube, es war sogar nur am letzten Spieltag, waren wir gerettet. Aber ich finde, da zeigt sich immer so ein bisschen auch die spielerische oder generell eine Qualität von der Mannschaft, wenn sozusagen nicht mehr der Druck da ist und du nicht mehr wild entschlossen in jeden Zweikampf gehst, dass sich dann eine Stärke von der Mannschaft zeigt, ob du dann trotzdem noch Spiele gewinnen kannst und Spiele oder gegnerische Mannschaften dominieren kannst, oder ob halt sagen dann der Wille oder die spielerische Fähigkeit, wenn du es nicht mit Zweikämpfen wegmachen kannst, was das dann abfällt. Ich finde, das zeigt immer relativ gut, wenn man relativ früh gerettet ist und auch früher davor im Mittelfeld war, sich dann so die richtige Qualität einer Mannschaft zeigt, ob sie dann noch hungrig sind oder spielerisch lösen können oder eher, ich sag mal, wie es bei euch jetzt gestern der Fall war, da nicht mehr so viel geht.
Naja, was sicherlich auch ein bisschen die These sein könnte, ist, dass die Mannschaft einfach auch müde ist. Also ich meine, das ist ja ein sehr, sehr dünner Kader und wir haben eine feste Startelf, die kann auch kaum rotiert werden, weil ja auch von der Bank relativ wenig Qualität kommt. Also dieser Kader, der ist ja total auf Kante genäht. Und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass die müde sind. Zum Beispiel den Florian Krüger, da hat er gestern gar keinen Stich gesehen. Also er hatte, glaube ich, nicht einen Torschuss und so. Und das kann einfach auch sein, dass sie platt sind.
Ja. Der fand dann, sagen, nach dem 3-0 hatte St. Pauli ja nochmal im Minutentakt drei riesige Chancen. Die Mendel, glaube ich, alle überragend hält. Einmal den Freistoß, wo er den mit der Schulter so hält.
Ja.
Denn der Schuss von Burgstaller und Chiré nach einer Ecke, die Mendel ja echt zwei, dreimal da richtig überragend da noch rauskratzt. Sonst hätte Dirk Schuster vielleicht nach dem Spiel auch noch was anderes gesagt, wenn da noch einer oder zwei mehr von reingegangen wären.
Ja, definitiv.
Und das Tor von Testroth hat sie ja schon angesprochen. Es war ein schöner, gechippter Flankenball, den Testroth, da hat man auch seine Klasse gesehen, schön mit der Brust annimmt und dann relativ trocken abschießt ins rechte untere Eck.
Genau. Also das war, was mich auch sehr, sehr gefreut hat, ist, dass es auch vom Baumgart gekommen ist, der ja unter Dirk Schuster einen schweren Stand hat. Der hat er auch schön reingeflankt oder reingechippt, wie du gesagt hast. Also das war nochmal eine schöne Einzelaktion.
Du hast ja gerade schon mal die Zweikampfstatistik angesprochen. Ich glaube, am Ende des Spiels war es zu 55% zu 45% bei St. Pauli. Mhm. Weißt du sozusagen, du meintest ja, dass es bei euch das ganze Jahr schon öfter so ist, dass ihr nicht so starke Zweikampfwerte habt.
Ja.
Was ja eigentlich relativ, ich sag mal, nicht typisch für Aue ist und auch eigentlich nicht für eine Mannschaft von Dirk Schuster.
Ja.
Weißt du, woran das liegen könnte? Aber weil an sich habt ihr ja trotzdem jetzt nach 28 Spielen 37 Punkte, ihr spielt ja trotzdem noch eine sehr gute Saison.
Naja, ich glaube, was ein Stück weit daran liegen könnte, ein gewisser Trainer, der mal an Aue auch mal Trainer war, das war ja Domenico Tedesco, und der sagte ja, es ist ja nicht entscheidend, wie viele Zweikämpfe gewinnst, es ist entscheidend, dass du die wichtigen Zweikämpfe gewinnst. Und man hat ja irgendwie ein Stück weit gesehen, dass ja Florian Ballast hat immerhin von seinen 7 Duellen auf dem Boden immerhin 6 gewonnen, aber zum Beispiel einen Steve Breitkreuz hat, zum Beispiel, was ja unser rechter Verteidiger aktuell ist, hatte von 8 ja auch nur 3 gewonnen. Also ich glaube, dass man eher versucht, diese Fehler des Einzelnen einfach durch ein kollektives Verteidigen zu kompensieren und dass es deswegen gar nicht weiter auffällt.
Ja, genau. Das ist sozusagen bei der Ballbesitzstatistik, die kann man ja auch immer, da muss man auch tick aufpassen. Es gibt ja auch manche Spiele, wo sich die Innenverteidiger 80 Minuten lang nur den Ball hin und her schieben und dann auch eine Passquote von 90% haben, aber keinen wichtigen Pass nach vorne gespielt haben.
Genau.
Also es kann schon sein, dass dann sagen, auch wenn die prozentualen Zweikämpfe nicht grundsätzlich nicht ganz so gut sind, dass trotzdem die entscheidenden im eigenen oder im gegnerischen 16er gewonnen werden.
Mhm.
Ja.
Ja, aber es ist trotzdem, ist ja trotzdem wichtig, wenn halt der Gegner dich presst, dann musst du trotzdem auch mal im Mittelfeld auch mal die Zweikämpfe gewinnen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Louis Samson, habe ich ja gerade gesagt, der hat ja auch von seinen 6 Zweikämpfen ja auch nur 2 gewonnen und auch keinen in der Luft gewonnen, was natürlich für den defensiven Mittelfeldspieler, der einfach mit defensiven Aufgaben betraut ist, einfach eine katastrophal schlechter Wert ist. Also als defensiver Mittelfeldspieler musst du schon auch mal einen gewinnen.
Ja, und vor allem, ich glaube, der Ballbesitz war ja am Ende 63% für St. Pauli. Ist halt auch, wenn du dann im Mittelfeld auch keine Zweikämpfe gewinnst und keine zweiten Bälle gewinnst, dann ist es eigentlich so wie die ganze zweite Halbzeit, dass St. Pauli den Ball hat und Druck machen könnte und man selbst oder aus eurer Sicht keine Entlastung hat oder mal mit eigenem Ballbesitz ein bisschen durchschnaufen kann.
Genau.
Ihr habt jetzt ja noch keine 40 Punkte. Glaubst du denn, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis ihr die einsammelt? Oder glaubst du, dass das zeitnah, auch wenn jetzt euer nächstes Spiel gegen Karlsruhe ausfällt, dass ihr zumindest die 40 Punkte so schnell wie möglich nochmal knackt?
Also ich glaube, unser nächstes Spiel, was dann regulär stattfindet, ist ja gegen Nürnberg. Die spielen ja auch für ihre Verhältnisse keine gute Saison, werden aber für uns zu Hause kaum schlagbar sein. Bei sich zu Hause werden sie kaum schlagbar sein, da rechne ich eher an einem guten Tag mit einem Unentschieden. Und was ich mir vorstellen könnte, dass wir das Ding erst gegen Braunschweig irgendwie dicht machen, sag ich jetzt mal, obwohl die ja natürlich auch total mit dem Rücken zur Wand stehen. Also von daher, also ich glaube, es könnte noch ein kleines bisschen dauern, sehe aber eigentlich den Klassenerhalt nicht gefährdet.
War es nicht sogar einmal vor mehreren Jahren so, dass ihr mit 40 Punkten in die Relegation musstet?
Ja, das war ja das, was
Was
ich
du
ja vorhin.
angesprochen hattest.
Genau. Und ich sehe gerade, ich habe gerade Unsinn erzählt. Unser nächstes Heimspiel ist ja dann gegen Nürnberg. Also es ist das Dienstagsspiel, genau. Entschuldigung, das hatte ich gerade verdreht. Und dennoch glaube ich, Nürnberg ist für uns zu Hause schlagbar. Aber da ja gerade die Form von Aue so schwach ist und weil wir einfach auch ganz grundlegende Schwächen haben, glaube ich, wird das eher ein Unentschieden. Und dass wir vielleicht sogar erst gegen Braunschweig uns die 40 Punkte sicher machen.
Aber du glaubst, mit 37 Punkten oder 38, wenn man noch ein, zwei holt, wird das auf jeden Fall reichen dieses Jahr.
Na klar, also ich muss halt sagen, ich glaube, wir haben diese Saison einfach eine relativ schwache zweite Liga, was die Punkte angeht. Weil ich gucke gerade mal, Braunschweig spielt später gleich noch, die haben 26 Punkte, also Würzburg ist weg, Sandhausen, die haben 25 Punkte und Braunschweig haben wir immer 26 Punkte, Osnabrück 26 Punkte, das sind 9 Punkte. Also es ist statistisch möglich, aber es müsste eigentlich da sehr mit dem Teufel zugehen.
Ja, das glaube ich eigentlich auch. Wir spielen nächsten Samstag gegen Würzburg. Da können wir unsere Serie noch weiter fortsetzen und in der Tabelle noch weiter nach oben klettern. Aber ich hoffe nicht, dass irgendjemand oder so wie die Sky-Kommentatoren da noch mehr rein interpretieren will. Weil
Ja.
ja, ich glaube, das ist jedem bewusst, dass da nach oben gar nichts mehr gehen wird und das glaube ich nicht gut wäre und das auch zu viel wäre.
Ja, definitiv. Also das habe ich ja gestern auch gesehen. Also so, sagt ja, und greifen sie jetzt noch ins Aufstiegsrennen ein. Aber ich sage, wo, vor einem halben Jahr habt ihr doch noch erzählt, die sind der Abstiegskandidat Nummer 1. Also.
Ja, das geht immer sehr, sehr, sehr schnell.
Ja. Genau. Also ich gucke auch gerade mal, es sind noch 9 Punkte nach oben für euch. Also. Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn Pauli drin bleibt und wenn Aue drin bleibt und wir nächstes Jahr eine richtig coole Zweitligasaison haben. Mit Schalke, mit Köln, mit Rostock vielleicht, mit Dresden. Mal gucken, ob das so cool wird. Aber dann haben wir nächstes Jahr eine richtig tolle zweite Liga.
Ja, mein Gefühl sagt mir auch, wenn Rostock aufsteigt, dass auf jeden Fall unser erstes Spiel am ersten Spieltag in Rostock sein wird, weil dann auf jeden Fall noch keine Zuschauer zugelassen werden sind. Aber das ist ja noch relativ eng, oder zumindest die drei aus der dritten Liga, der oben ist ja schon relativ klar. Es ist ja nur die Frage, wer noch von den dreien in die Relegation muss.
Ja, genau.
Ist es für euch überhaupt, sagen, ich sag mal, mit Dresden und Aue ist irgendwie schön, dass man jetzt, wenn die in der dritten Liga sind, dass man dauerhaft vor denen ist, vor allem weil du auch in Dresden wohnst, oder ist das relativ egal?
Naja, also so ein bisschen so diese Derbys gegen Dresden, die sind ja auch immer schon so ein bisschen so das Salz in der Suppe, sag ich jetzt mal. Ist vielleicht so wie Pauli HSV. Also man freut sich schon auf diese Spiele. Und auch wenn Dresden fantechnisch echt einen schlechten Ruf hat und den auch bisweilen zu Recht hat, ist dennoch Dresden nämlich eine Mannschaft, die eigentlich in die zweite Liga gehört. Na, und deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn sie hochkommen würden und dass es da auch richtig schöne Ostduelle geben kann.
Okay, Tobias, ich bin soweit durch. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt?
Ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es eigentlich soweit ganz gut besprochen.
Ja, außer dass wir sehr schlecht getippt haben, aber das müssen wir auch nicht erwähnen.
Das stimmt.
Okay, du, dann sage ich dir tausend Dank für die beiden sehr netten Gespräche
Vielen Dank.
und auch für alle Hörer und Hörerinnen. Danke für euer Interesse und kommt gut durch die nächste Woche. Tschüss!
Bleibt gesund. Tschüss.